Ein schöner Brettspieleabend. Ihr habt euch richtig drauf gefreut, endlich weniger digital rumhängen, mehr echte Hobbys. Und es macht doch bislang voll Spaß. Aber dann geht eure Strategie nicht so richtig auf, es werden nicht die Zahlen gewürfelt, die ihr braucht, obwohl ihr genau die richtigen Straßen bei Monopoly gekauft habt. Und ihr verliert. Und irgendwie, ja, Leute sind ja noch nett, aber irgendwie so richtig Spaß macht der Abend jetzt nicht mehr.
Ich glaube, früher wurde ich ein bisschen gassi, wenn ich nicht gewonnen habe, so, aber auch sehr unterbewusst. Und wahrscheinlich war ich zu häufig gewöhnt zu gewinnen, gefühlt. Gefühlt. Nee, nicht tatsächlich.
Facts und Feelings.
Wir schauen uns Gefühle an, die uns häufiger beschäftigen und zoomen etwas raus, versuchen größere Zusammenhänge zu erkennen. Ich bin Przemek Żuk und ich fühl's voll, was Philipp da sagt. Ich weiß, bei Spieleabenden, da geht's darum, zusammen Zeit zu verbringen, Spaß zu haben. Aber was mir Spaß macht, ist halt gewinnen. Ja, wenn ich nicht gewinne, dann habe ich auch einfach weniger Spaß. So geht es auch Philipp, den wir gerade schon kurz kennengelernt haben. Er spielt gern sowohl Brett- als auch Computerspiele und auch er verliert sehr, sehr ungern. Habt ihr ja vielleicht am Anfang schon ein bisschen durchgehört. Mittlerweile sagt er, dass er sich des Problems bewusst ist und er versucht auch, was dagegen zu machen. Aber auch das klappt natürlich nicht immer.
Es gibt zwei Varianten davon. Es gibt eine, wo ich meinen Anspruch, wie ich verlieren möchte, gut einhalten kann und entspannt bin und mich auch mit anderen freuen kann über das Ergebnis. Aber es gibt auch eine Variante, bei der, wenn ich verliere oder das Gefühl habe zu verlieren, doch auch ein bisschen ungeduldig oder gar garstig werden kann.
Was heißt garstig?
Kann mich äußern in so passiv-aggressiven Kommentaren oder weniger Hilfsbereitschaft oder Unterstützungsbereitschaft für die anderen.
Kannst du dich irgendwie an eine Situation erinnern, wann das letzte Mal sowas passiert ist?
Ja, also eine kleine Situation ist so beim üblichen Siedlerspielen erinnere ich mich, dass an einem Abend ich eigentlich mich gut aufgebaut hatte für ein gutes Spiel, aber den ganzen Abend wurde keine 10 gewürfelt. Und das war so das Herzstück von meiner gesamten Strategie. Und wurde ich krummelig, habe mich über andere Ergebnisse geärgert oder war dann auch weniger bereit, irgendwie zu tauschen oder zu handeln und andere zu unterstützen. Das war das eine. Und das andere war, als ich mit meiner Freundin während Corona haben wir zusammen viel ein Computerspiel gespielt. Und das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, wo ich die Serie schon seit 20 Jahren eigentlich spiele und auch mehr Erfahrung habe als meine Freundin. Und eigentlich ist das ein Spiel, in dem wir zusammenspielen, also im gleichen Team. Es gibt gar keine Konkurrenz. Aber bei einem von den Sessions, die wir hatten, war sie einfach besser, erfolgreicher, hat ihre Zivilisation schneller aufgebaut als ich. Und da hat sie mir dann gespiegelt und habe ich dann nachher dann auch gemerkt, ja, das hat mich irgendwie ziemlich gestört. Ich habe auch normalerweise dann im Austausch, wie wir da vorankommen oder sowas, ihr eher böse Kommentare zugeschoben, als dass ich versucht habe, dass wir das gemeinsam besser machen.
War das schon früher so? Also vielleicht schon auch als Kind oder als Jugendlicher, dass du einfach schon immer schlecht verlieren konntest?
Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der wir sehr gerne Spiele gespielt haben. Also Brettspiele und Kartenspiele hat für mich eigentlich auch immer dazugehört. Und ich komme auch eigentlich aus einer Familie, in der wir das sehr spaßorientiert machen. Das heißt, es ist ein sehr faires Spielen, es gibt eigentlich kein Schummeln und es wird auch immer geschaut, dass alle Spaß dabei haben. Und da gehört Gewinnen und Verlieren irgendwie auch immer so natürlich dazu. Und ich glaube auch, dass ich in vielen Fällen damit überhaupt kein Problem habe. Aber so an den beiden Beispielen, die ich eben genannt hatte, das waren aus den letzten 4 Jahren Beispiele, wo ich dann gemerkt habe, okay, da gibt es immer noch Situationen, da kann ich das nicht so erfüllen. Und da hängt, glaube ich, auch so ein bisschen so die Position, aus der man spielt, zusammen. Ob man vielleicht welchen Anspruch ich da habe oder vielleicht auch so ein Überlegenheitsgefühl habe in der Situation, dem ich dann irgendwie auch gerecht werde und das dann irgendwie auch mein Ego vielleicht angreift, wenn ich das nicht erfülle.
Ich finde so Überlegenheit und Ego, da muss ich immer dran denken, so an eine Art von Männlichkeit, die man vielleicht von sich selbst oder von anderen kennt. Glaubst du, dass dein Spielverhalten irgendwas damit zu tun hat, dass du als Mann sozialisiert wurdest?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das eine große Rolle spielt, vielleicht sogar ganz besonders irgendwie in dem Verhältnis mit meiner Freundin. Das ist so die Position, die man in der Beziehung hat und vielleicht auch angelernt hat und vielleicht so sogar noch darüber hinaus, dass in der Sozialisierung als Mann vielleicht auch viel gewohnter ist zu gewinnen und in einer besseren Position da zu sein, als zu verlieren. Und ich glaube also gerade in diesem Beispiel meiner Freundin bin ich mir sehr sicher, dass das damit reinspielt. Es gefällt mir überhaupt gar nicht, dass das noch so viel bei mir ausmacht, aber ich glaube schon, dass da eine gewisse Hierarchie auch aus den Geschlechtern besteht. Ich glaube, dieses Ego-Thema und sozusagen, welche Rolle hat man in einer Gruppe, vielleicht auch Gruppen, die nicht sozusagen so viel Gewöhnung zu oder miteinander haben, dass da, ich glaube, Männer schon noch einen gewissen Druck haben vielleicht auch, also gar nicht irgendwie so, als sie wollen sich da profilieren, aber vielleicht auch einen Druck oder Notwendigkeit sehen, zu gewinnen, um ihre Rolle auch zu erfüllen. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall nichts Positives, auch selbst, ja, für die Männer oder die Menschen, die gerade verlieren und dabei ein angekratztes Ego haben. Keine so schöne Situation.
Ich merke, dieses Thema vom Verlieren, das geht sehr schnell weg von diesem persönlichen und hin zu größeren gesellschaftlichen Themen, jetzt nicht nur das Geschlecht. Und es gibt ja eine ganze Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, die Ludologie. Wir packen euch den Begriff auch nochmal in die Shownotes, wenn ihr damit angeben wollt. Und ich finde diese Wissenschaft mega spannend. Ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen und da gibt es zum Beispiel die 4 Spielertypen nach Bartel. Da gibt es den Killer, der sucht gezielt Zerstörung und Konflikt. Den Achiever, der will innerhalb der Spielewelt erfolgreich sein. Den Explorer, der ist dann so ein bisschen immersiv in der Spielewelt unterwegs. Und natürlich den Socializer, der will vor allem mit anderen SpielerInnen Beziehungen aufbauen. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Modell ist sehr diskutiert, auch wegen der Methode. Es wurde auch mittlerweile weiterentwickelt. Also heute spricht man eher von 6 Spielermotivationen, also nicht mehr Typen. Aber die gehen schon noch in eine ähnliche Richtung, also irgendwie Zerstörung, Kreativität, Gemeinschaft und so weiter. Und das finde ich super, man kann sogar im Internet so Tests machen. Da klickt man sich durch und dann kommt raus, welcher Spielertyp bist du. Fand ich wirklich toll, bin ich auch sehr ehrlich, bin ich ein bisschen zu lang bei der Recherche drauf hängen geblieben. Ich wollte aber noch mehr über die Ludologie erfahren. Deshalb haben wir mit Jens Junge gesprochen. Der ist nämlich Direktor des Instituts für Ludologie. Und er sagt, nur weil jemand Spielertyp Killer ist, heißt es nicht gleich, dass diese Person zum Beispiel ein schlechter Verlierer ist?
Naja, das würde ich nicht gleich gleichsetzen. Also nur weil es eben jemand gibt, der eben dieses wettbewerbsorientierte Spiel unbedingt gewinnen will, heißt das nicht, dass er dann ein schlechter Verlierer ist und nur Wut empfinden muss gegen den anderen. Das muss man nochmal differenziert sich angucken. Also richtig gute Wettkämpfer lernen von eben dann eben den anderen, wenn sie verlieren und überlegen sich, was diesmal falsch war oder was müsste ich anders machen. Also wenn man dort Spitzensportler anguckt, die auch unbedingt gewinnen wollen, haben die immer auch einen Blick natürlich bei Niederlagen auf die anderen. Was ist denn diesmal anders und schiefgelaufen bei mir? Also das meinte ich vorhin ja auch schon. Wir lernen durch oder eben auch gute Wettkämpfer lernen halt auch durch Niederlagen sehr gut.
Jens Junge nimmt Spiele sehr ernst, das habt ihr, glaube ich, auch gehört. Und er beschäftigt sich auch mit anderen Formen des Gewinns und Verlierens. Denn man kann von anderen Wettbewerben viel lernen, was das angeht. Also es klingt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ein Monopoly-Spieler kann durchaus von einem Kampfsportler lernen.
Im Kampfsport ist es halt so, dass dort oft eben auch der Trainingspartner ja als Partner bezeichnet wird. Es gibt auch Wettkämpfe, aber man übt und trainiert eben zusammen und freut sich daran, wenn jemand halt es schafft, einen selbst auch zu werfen. Dann ist ja sofort die Frage da, wie hast du das geschafft oder was habe ich eben falsch gemacht? An dem Verlieren reiben wir uns, an diesem Verlieren versuchen wir ja besser zu werden und wir alle Menschen haben in uns einen Fortschrittskonflikt. Wir möchten halt bestimmte Herausforderungen gut meistern und durch das Verlieren suchen wir ja danach, wie es anders sein müsste. Wir optimieren unser Verhalten, wir optimieren unsere Strategien. Also ohne Verlust werden wir ja nicht besser, werden wir ja nicht so emotional angefixt und gereizt, dass es eben ausreicht. Also durch dieses, ich will es das nächste Mal schaffen, strengen wir uns mehr an, überlegen wir eine andere Verhaltensweise. Wir werden variabler im Denken und im Handeln. Also verlieren zu lernen ist ganz, ganz wichtig und entscheidend auch für den eigenen Verbesserungsprozess.
Weil wir später auch im Leben potenziell verlieren, sagt Jens Junge. Und ganz ehrlich, fühle ich total angesichts der aktuellen Lage von so ziemlich allem. Aber diese gesellschaftliche Situation, die ist tatsächlich gar nicht so unwichtig bei Spielen. Also man kann richtig je nach Region und Geschichte erkennen, welche Spiele dort vermehrt gespielt werden.
In ganz Skandinavien gab es nur historisch gesehen kaum eigennutzorientierte, überdrehte Herrscher und Könige. Und tatsächlich ist dieses Grundgefühl dieser Nation oft eben ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und da gibt es eben andere, und das können Sie auch selbst bei den Spielen, wo sind welche Spiele erfolgreich, sich angucken. Wir Deutschen brauchen immer Sicherheit. Wir wollen immer, dass es vorangeht. Wir spielen lieber Anno im Digitalen und bauen immer vorsichtig halt auf. Und in diesem Spiel werden wir nie richtig dolle Rückschläge erleben. Es geht immer vorwärts. Und in Amerika gibt es eben SimCity. Das ist ein Spiel, wo ich dann, wenn ich was aufgebaut habe, auch durch Überflutungen, Erdbeben oder wenn Godzilla durch die Häuserschluchten rennt und alles zerstört, eben Amerikaner, die finden das Spiel cool, auch wenn sie von vorne neu anfangen müssen. Also auch der Umgang mit Verlust und eben mit dem Kampfeswillen, ich schaffe es trotzdem wieder, das ist ein ganz anderer, als wenn wir jedes Mal, wenn irgendwo was schief geht, nach Vater Staat schreien. Und da können wir uns wirklich ganz unterschiedliche Spielformen und Spieltypen angucken und stellen fest, dass kulturell auch eine ganz heftige Prägung eben natürlich bei den Spielformen halt klar zu erkennen sind.
Solche Prägungen können sich aber auch weiterentwickeln. Jens Junge beobachtet zum Beispiel, dass in letzter Zeit die kooperativen Spiele mehr nach vorne kommen. Und das nicht ohne Grund. Heute ist ja Teamfähigkeit im Beruf viel wichtiger, weil die Herausforderungen ja immer komplexer werden. Und da werden auch die kooperativen Spiele immer beliebter. Kurz gesagt, diese Spiele, die sind jetzt auch wirklich im Mainstream angekommen. Kooperative Spiele, schön und gut, keine Frage, aber das hilft Philipp und mir ja nicht so wirklich, das Verlieren zu trainieren. Und ja, ich sehe das total ein, dass Teamfähigkeit mega wichtig ist. Ich will aber ein besserer Verlierer werden. Und deshalb haben wir Annegret Wolf eingeladen. Sie ist Psychologin an der Universität Halle. Und ehrlicherweise musste ich hier erstmal eine grundlegende Frage stellen, denn wir haben ja bisher noch gar nicht klar definiert, was bedeutet schlecht verlieren überhaupt?
Boah, ich finde die Antwort gar nicht so einfach. Ich glaube, da hat jeder so eine individuelle Grenze, auch was tolerabel ist. Aber für mich ist so das prototypische Bild auch bei einem Erwachsenenverlierer so ein trotziges Kind. Also wirklich die Wutausbrüche und die Spielfiguren vom Brett irgendwie fegen. Oder ich kenne auch so Leute, die total nachtragend sind. Wenn die rausgeschmissen wurden, dann spielen die nicht mehr so richtig mit, versuchen einen mit der Laune und doofen Sprüchen irgendwie runterzuziehen. Also sind auch so super nachtragend. Einmal beim Mensch ärgert dich nicht rausgeschmissen und schon ist dann jeder Zug drauf ausgelegt, dich zu demontieren, obwohl eigentlich taktisch was komplett anderes viel klüger wäre. Also das ist so die eine Schiene, wirklich so übermäßige, also fast schon Aggression zeigen, was für mich gar nicht geht. Und dann gibt es aber auch Menschen, die da sehr, wie soll ich sagen, so eher so auf sich bezogen sind, also emotional und gedanklich sehr am Verlieren hängen und so die Niederlage dann im Brettspiel wirklich als Stellvertreter fürs ganze Leben nehmen. Also da merkt man, da ist auch viel, viel mehr dahinter, als einfach nur irgendwie bei Mau Mau oder so verloren zu haben. Was mir aber ganz wichtig ist, eine Sache, Emotionen beim Spielen dürfen absolut sein und sind normal. Also nicht nur Freude und Spaß und Lachen, auch Ärger und Enttäuschung und Traurigkeit. Also ich meine, selbst die härtesten Kerle auf dem Fußballplatz, die weinen mal nach einem verlorenen Spiel. Und das ist in Ordnung, weil wir alle verlieren nicht gern. Das steckt evolutionär noch ganz tief in uns drin. Denn wenn wir früher verloren haben, irgendwie gegen die rivalisierende Höhlenfamilie um die letzten Ressourcen, dann gute Nacht, Marie. Und das ist halt, auch wenn wir über Brettspiele reden, es geht nicht um Leben und Tod, aber bei manchen hat man echt das Gefühl, dass es darum geht. Und da steckt oft noch viel mehr dahinter.
Und was könnte das sein? Also ist es eine Frage der Persönlichkeit? Wenn ich generell meine Emotionen gut kontrollieren kann, dann kann ich das auch beim Spielen? Oder ist Spielen so komplett losgelöst vom Rest des Erlebens?
Nee, es hängt schon sehr nah mit Persönlichkeit und auch mit dem Selbstbild tatsächlich zusammen. Also wenn ich akzeptieren kann, dass ich eine Niederlage gerade hatte und mir trotzdem Mühe gebe, weil es nicht nur ums Gewinnen geht, weil ich auch akzeptieren kann, dass andere besser sind, dann bedeutet das in der Regel auch, dass ich einen relativ stabilen Selbstwert habe. Oder eben auch, wenn ich mich gerade vielleicht total gestresst fühle, dann ist vielleicht auch meine Schwelle für so kleine Piekseleien bei Brettspielen oder wenn ich dann eben mal verloren habe oder einen schlechten Zug gemacht habe, ist dann vielleicht auch irgendwie niedriger. Also es hängt schon viel mit Persönlichkeit zusammen, aber natürlich auch so mit den Umständen generell, wie es mir gerade geht. Ob ich überhaupt Bock auf die Leute habe, mit denen ich da gerade spiele, das ist ja auch noch so ein Punkt.
Da steckt also viel mehr dahinter, hinter diesem schlechten Verlieren. Und die Ursprünge, die liegen oft in der Kindheit, sagt Annegret Wolf. Da sei der Erziehungsstil maßgeblich. Also Kinder müssen halt auch mal verlieren, damit sie eine Frustrationstoleranz aufbauen können. Es gäbe aber auch so das andere Extrem, also Familien, wo Kinder so wirklich regelrecht ausgelacht würden, so du Loser, wenn sie verlieren. Und vielleicht wenig überraschend, das macht dann auch keinen gesunden Umgang mit Leistung und Misserfolg. Jetzt ist bei mir aber die Kindheit schon eine Weile her und trotzdem möchte ich ja nicht aus dieser Folge rausgehen, ohne zumindest eine konkrete Strategie zu haben, wie ich jetzt als Erwachsener damit umgehe. Also wenn ich wirklich bei diesem Spieleabend sitze und mir denke, es ist alles blöd, ich verliere und ich will einfach nicht mehr.
Es sind so zweierlei Geschichten. Also wenn wirklich so die Hitze des Momentes aufkommt, dann würde ich, und wenn ich weiß, dass ich auch so ein extrem temperamentvoller Typ bin beispielsweise, dann würde ich von vornherein irgendwie so klare Regeln festmachen, auch mit den Leuten. Also zum Beispiel zu sagen, okay, wenn ich merke, es wird einfach zu viel, dann gehe ich zum Beispiel kurz mal raus. Na, oder versuche mich ein bisschen abzukühlen, indem ich wirklich den Raum verlasse, vielleicht mal kurz Musik höre oder sowas. Das heißt, nicht drin bleiben im Moment und sich dann vielleicht noch von den anderen irgendwie dumme Sprüche anhören. Das ist immer ganz hilfreich. Also wir nennen das so Timeout. Das heißt, vorab legt man sich irgendwie wie so ein Safe Word fest oder eben so eine kleine Auszeitstrategie und die darf dann eben auch jeder wirklich umsetzen. Das ist das, was im Moment sehr gut helfen kann. Da kann auch Humor gut helfen. Also beispielsweise, ich habe schon mal von Freunden gehört, die haben sich dann immer so ein Partyhütchen aufgesetzt, wenn es irgendwie zu heiß wurde. Weil das ist halt so überraschend, dass es so aus diesem Angriffsmodus, den man dann ja häufig hat, einfach rausholt.
Ja.
Und das andere, finde ich, was auch echt helfen kann, ist von vornherein sich einfach realistisch auch einzuschätzen. Also dann sind Brettspiele oder halt bestimmte Brettspiele vielleicht auch nicht wirklich irgendwie was für einen. Das heißt, man könnte zum Beispiel versuchen, wenn man einen Spieleabend macht, irgendwie Spiele rauszufiltern, wo für jeden auch was dabei ist. Also es gibt ja wirklich eine Bandbreite von Sachen aktuell. Oder ich finde auch Spiele gut, die man im Team spielen kann. Also man sagt ja auch so schön, irgendwie geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Das macht das Verlieren wesentlich weniger schlimm. Und vor allem geht es ja auch letztendlich darum, bei Gemeinschaftsspielen, deswegen heißen sie auch so, dass man gemeinsam eine geile Zeit macht und mal kurz einen schönen Abend außerhalb des normalen Alltags verbringt und sich das auch bewusst zu machen und auch klar zu machen, es ist auch viel Glück und es hat nichts mit Fähigkeiten zu tun. Also so ein bisschen die Einstellung zu ändern, das kann helfen, um verlieren zu können überhaupt.
Und du sagst, es ist schon möglich, diese Einstellung zu verändern, auch als Erwachsene?
Ja, also Einstellung und Verhalten sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Also ich kann eine gesunde Einstellung zu etwas haben, aber ob sich das in meinem Verhalten niederschlägt, das ist immer so ein bisschen die andere Geschichte. Aber indem man sich eben solche Sachen wirklich klar macht, ist, andere verlieren auch. Ne? Also in der Regel spielt man ja nicht nur zu zweit, sondern mehrere. Es ist viel Glückssache und dass man eben sich auch realistisch klar macht, ich kann nicht immer gewinnen. Also spiel mal Memory mit einem Kind. Ganz klar, da wirst du verlieren. Das ist einfach in der Natur der Sache, weil ein Kind wirklich die besseren kognitiven Fähigkeiten diesbezüglich hat. Und da muss man sich einfach bewusst machen, ich habe vielleicht andere Stärken. Und da bin ich richtig gut und vielleicht nicht in dem Spiel. Und das ist auch wirklich okay.
Was ist denn für dich eigentlich gut verlieren?
Gut verlieren? Gut verlieren ist für mich verlieren können. Also das heißt, das ist jemand, der Niederlagen wirklich akzeptieren kann, der sich trotzdem eben Mühe gibt, der sich auch mit den Gewinnern freut, also das auch anerkennt, ne, und auch Respekt zollt. Und ich finde, das hat viel eben auch mit Emotionsregulation zu tun. Also Emotionen dürfen auftauchen, die dürfen auch groß sein, man darf die auch mal rauslassen, aber es geht schon am Ende darum, dass man das alles ein bisschen entspannt nimmt. Und die Niederlage, Mensch, ärgere dich nicht stellvertretend ist für die Niederlage im kompletten Leben.
Philipp hat mir zum Beispiel auch noch erzählt, dass es ihm schon sehr hilft, einfach in der Situation zu merken, was gerade passiert. Also, dass er gerade grummelig wird. Und das sei bei ihm schon ein großer Schritt, um es in den Griff zu bekommen. Mir hilft es auf jeden Fall, nochmal zu hören, dass Emotionen zu Spielen dazugehören. Und vielleicht sollte ich ja wirklich so ein Codewort mit meinen Friends vereinbaren, wenn es doch nicht so läuft und ich einfach nur sauer bin. Und möglicherweise probiere ich mich sogar mal an kooperativen Spielen, wobei ich da irgendwie noch nicht zu 100% überzeugt bin. Für mich gehört Gewinnen und Verlieren zum Spielen dazu. Das Team für diese Folge: Friederike Seeger, Anne Bohlmann, Grit Eggerichs, Jan Morgenstern und ich, Przemek Jock. Und bis zur nächsten Folge von Facts und Feelings möchte ich euch noch einen kleinen Tipp mitgeben, denn es gibt einen neuen Podcast. Wahrheit ohne Pflicht mit Negor Hamiri. In diesem Comedy-Podcast lädt Negor junge Frauen ein, die Lust auf Spaß haben und gleichzeitig auf der Suche nach ihrem Platz im Leben sind. Hier bekommt ihr einen exklusiven Einblick in Negors Alltag und den ihrer prominenten und nicht prominenten Gästinnen. Eines wird schnell klar: Ihr seid mit euren Unsicherheiten und Ängsten nicht allein. Der Podcast dient als eine Art Orientierungshilfe für junge Frauen. Jedes Gespräch dreht sich um ein lebensnahes Thema, über das sowohl die Gastgeberin als auch ihre Gäste aus dem Nähkästchen plaudern. Wahrheit ohne Pflicht mit Negor Hamiri gibt's jeden Mittwoch in der ARD Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Facts und Feelings. Eine Deutschlandfunk Nova Produktion. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk App und überall da, wo es Podcasts gibt.